Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Frank, wir haben ein Paket gekriegt von Hauke. Hauke, vielen Dank. Ich lese es mal gerade vor. Moin, moin, ich wollte mich mal kurz bedanken für euren super Podcast 2 aus 11. Ich hatte nie wirklich viel für Podcasts über, bis ich euren Podcast vor einigen Monaten begonnen habe. Ich habe noch nicht alle Folgen geschafft, aber ich bin auf einem guten Weg. Tagesgeschäft der Garage 11, Young und Oldtimer Content und die ausgesuchten Gäste finde ich klasse, weiter so. Mit dabei habe ich ein paar Kleinigkeiten ins Paket gelegt, sehr nett, ein Bier, Lakritz und Flaschenöffner.
Ja, sehr gut.
Und dann schrieb er nämlich
ein Flaschenöffner in Form von ich hätte fast gesagt, Matchbox-Autos, ich weiß nicht, ob Sico oder sonst was, auf jeden Fall.
Genau. Ein Mercedes hatte ich nicht gefunden, aber Frank hat ja auch eine E30-Vergangenheit.
So sieht's aus, ja.
Genau, und das ist ein BMW M3 und Volvo 850 R in Rot. Beste Grüße aus dem Flensburger Umland, Hauke. Hauke, vielen Dank.
Ah, Flensburger Umland, okay.
Ja.
Im hohen Norden. Ja. Ab und zu kommt ja der Süden um die Ecke, aber ja, sehr gut.
Wir haben uns sehr gefreut über dein Paket.
Riesenpaket.
Ja, vielen Dank. Und sehr gut eingepackt alles, kann man nicht anders sagen.
Ja, in dem Zusammenhang, wenn der ein oder andere sowas noch liegen hat, was ich im Moment suche, um den Podcast ab und zu mal ein bisschen anzureichern mit Zeitgeist, weil ich doch merke, dass einiges verloren geht, so an Erinnerungen. Entweder Otto- oder Neckermann-Kataloge, so aus 80er und 90ern. Das ist immer so schön, weil da ja alle Themen drin sind. Und ab und zu siehst du dann auch mal so,
ja, Privileg-Waschmaschinen.
Ja, das auch. Aber das ist zum Beispiel ein Post, der mir jetzt bei Facebook angezeigt wurde. So eine Sportserie von Sony-Geräten, die alle in so einem Gelb waren und dann so Spritzwasser geschützt.
Sony Sports.
Genau,
Sony da gibt's Sports. Gibt es einen Walkman, CD-Player und einen Radiorekorder gab es mit so einem grauen Henkel.
Genau.
Und das gab es dann auch irgendwann in so einem matten Grün.
Ah,
es
okay.
Gab grün und so ein Olivgrün.
Und gelb?
Gelb. Okay. Ja. Ursprünglich war nicht gelb, gibt es auch Kopfhörer, gab es auch nicht.
Ja, so genau, das kenne ich auch noch. Kopfhörer. Stimmt, das sind so eine Ohrhörer, die mit Bügel, aber eben so
genau. Ins Ohr gehen. Und dann gab es aber, das gab es auch in so einem Olivgrün.
Olivgrün, ja, alles klar. Neckermann, Otto oder Quelle, genau. Das sind die Kataloge, die man jetzt dann irgendwie für Zeitgeist ja, sich angucken kann.
Und genau, Sony Sports wolltest du haben,
genau.
Was noch?
Ich finde auch die Klamottentrends, die man ja häufig auch zu Recht wieder vergisst. Und ab und zu merken wir jetzt, dass wir in so einem Alter sind, wo wir die Sachen dann ein zweites Mal erleben. Ne? Also mindestens, manchmal sogar ein drittes Mal, wo du dann denkst, du siehst dann junge Leute und sagst, oh Gott, sieht das schlimm aus? Und denkst, nee, aber ich hatte früher auch, keine Ahnung, ein Blue System Sweatshirt, was viel zu groß war.
Hattest du?
Kennst du Blue System noch?
Hatte ich aber nicht.
Nee, das ist mir schon klar, aber du warst da ja wahrscheinlich auch schon lacosterisiert, aber ja, damals war das halt so. Und ich finde es schon irgendwie, also Zeitgeist passt ja immer gut zusammen und ich habe heute Morgen, das habe ich dann auch geteilt, wurde mir ein Video angeboten von 1986. Ich musste erstmal gucken, von wann es ist, um zu kapieren, wie das wohl damals gewirkt hat, und zwar dieses Werbevideo vom Alfa Romeo 90.
Mhm.
Ja? Und da ist ein richtig cooles Video, wo sie halt zeigen mit dem Kombi-Instrument, wenn man das mal so nennen darf, dieses Digitale, da diese ganzen digitalen Features, die das Auto hat, der verstellbare vordere Spoiler, beziehungsweise ja, dieser elektrische Spoiler.
Und das Dachlicht oben drin wie im Flugzeug.
Ja, Dachlicht wie im Flugzeug, genau. Und dann aber auch so grünlich, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und also die alles nur Besonderheiten. Und dann eben, haben wir schon mal drüber gesprochen, dieser Koffer, der eben in dem Armaturenbrett sitzt, auf der Beifahrerseite, wo ich mir dann so die Frage gestellt habe, wenn ich an so einen Koffer denke, ne, so einen Attaché-Koffer, gerade so einen Hartschalen-Koffer, dann denke ich immer an den Film Falling Down, weißt du? Wo er ja mit seinem Panzer, und du weißt ja noch, was da drin ist, ne? Ein Apfel, und wo der Typ ja sagt, gib mir deinen Koffer, ich will deinen Koffer. Und er so, du willst meinen Koffer? Hol ihn dir. So dieses Geschäftsmann, aber was hat ein Geschäftsmann für Dokumente, die er permanent mit sich rumgeschleppt hat damals? Ne? Das ist ja dann doch eher das Butterbrot, der Apfel und keine Ahnung.
Wir haben ihn in der Schule
und die Soonkist.
Wir hatten es auch in der Schule, haben wir auch eine Zeit lang so Koffer benutzt.
Ich auch.
Da waren wir ganz groß.
Ich war auch einer von denen.
Samsonite.
Genau, die hat jeder gehasst, weil mit diesen Samsonite-Koffern und damals auch groß immer gesagt wurde, ja, tut euren Kindern das nicht an, da sind ja viele Bücher drin, die sind schwer und es ist ja einseitige Belastung, die sollen Rucksäcke nehmen. Und wenn du irgendwie raus warst aus diesem Rucksack-Game, weil es auch echt uncool war, dann hast du so ein Samsonite gehabt, auf dem du ja in der Schule die Treppen runterrutschen konntest. Und im Zweifel das auch als für die Selbstverteidigung gut nutzen konntest. Also war das auch ein Samsonite?
Herr Frank hat auf jeden Fall ein wildes Schulleben gehabt, scheinbar. Ohne Schule, ohne Schulgebäude in mehreren Etagen.
Ach du, ich...
Mit der Treppe.
Ja, genau. Ja. Genau, Neckermann, Quelle oder Otto-Kataloge. Und am liebsten 80er, 90er, vielleicht auch 70er. Wenn jemand sowas noch liegen hat oder irgendwie eine Idee hat, ich gucke natürlich auch immer.
Meinst du, es verschenkt jemand?
Was auch immer.
Die sind ganz schön teuer, ne? Habe ich letztens gesehen.
Ich finde auch, die sind teuer, ja, genau. Und es ist auch gar nicht mehr so einfach, sie zu bekommen. Obwohl die ja 100.000-fach in Deutschland rumlagen, hat natürlich jeder, wenn der neue kam, den alten weggeschmissen. Ne?
Ja.
Hast nicht in den Keller gebracht.
Nee. Schwer. Nee, schick.
Das war doch aber damals echt ein Highlight. Was ich übrigens noch damals immer gehabt habe, ich weiß nicht, ob du da vielleicht aus der Sache schon raus warst, was richtig aktuell war, Sportcheck-Kataloge. Das war so, weil du da Klamotten kaufen konntest, also gerade wenn du jetzt aus Soltau kommst, hast du natürlich in Soltau keinen Laden, bei dem du zum Beispiel Chiemsee kaufen konntest. Erinnerst du dich an den Trend noch? Mhm. Wie innen diese Sportswear von Chiemsee war?
Heute ist das eine Billo-Marke.
Heute ist das ganz schlimm, ja.
Ja, Windsurfing Chiemsee.
Ja, wenige Marken haben überlebt, aber einige haben es, ja. Aber Windsurfing Chiemsee war damals, die müssen Geld gedruckt haben damals. Weil die Sachen ja auch wirklich sehr teuer waren im Verhältnis. Und einfach nur Sportswear, nichts anderes. Ne? War ja nichts Besonderes. Crazy. Allerdings auch zwei Autos, die du hier bekommen hast, die man ja fast miteinander, wie soll ich sagen, mal vergleichen könnte. Wäre
Franz, übrigens... sind beide relativ ähnlich. Haben beide um 3 Liter Hubraum. Mhm. Beides Coupés. Sind beide aus Anfang der 90er Jahre.
Sind beide verhältnismäßig selten, einer ein bisschen mehr seltener als der andere.
Ja, und einen gab es in Deutschland gar nicht.
Genau.
Das ist ein Mercedes E320 Coupé, ein W124er und auf der anderen Seite ein Volvo 780 Bertone Coupé, die auch bei Bertone zusammengebaut worden sind. Das ist extra ein Schild.
Ach herrje.
Im Motorraum ist ein Schild, assembled bei Bertone Turin vor Volvo Göteborg.
Ach, geil. Ja. Okay, aber über den Produktionsprozess, weißt du da mehr? Also es wird ja wahrscheinlich dann irgendwie ein halbfertiges Produkt gewesen sein, oder? Also Sie werden ja nicht komplett bei Bertone, oder haben die den komplett gebaut?
Wir haben den gerade hier komplett gebaut bei Bertone.
Ja, Wahnsinn. Ja, also das Auto finde ich immer wieder sehr besonders, weil die meisten ihn ja gar nicht auf dem Zettel haben. Den vergisst du auch immer schnell wieder.
Der hat ja auch viele andere, also wenn du die Tür aufmachst, hast du dann vom Alfa Romeo die Öffner in der Seite drin, womit du den Kofferraumdeckel aufmachen kannst.
Ja?
Das gleiche Bauteil wie im Alpha.
Ja, gut. Hatten sie bei Bertone noch
liegen? Ja, hatten noch liegen. Dann ist ein bisschen einfach Spider gestiegen. Ja. Das ist schon, Bertone 780 fand ich auch immer ganz hübsch, ehrlich gesagt. Das ist so, die Proportionen sind halt gut. Und sind bei ihm gut, das ist ja Baujahr 90. Das Baujahr 90 ist schon das Facelift sozusagen. Mhm. Das sind die Scheiben vielleicht anders vorne. Und er hat die Multilink-Hinterachse und dadurch stehen die Räder auch ordentlich. Bei der ersten Serie stehen die relativ weit drin. Das sieht ein bisschen komisch aus.
Ah, okay.
Und hier, das sieht so ein bisschen sportlicher, stämmiger aus dadurch. Und der hier ist ein Japan-Modell, so eine Diners Club Edition. War wohl in Japan ein Modell, was man so bestellen oder kaufen konnte. So eine Sonderserie. So ein Champagner und innen drin Leder schwarz. Das ist mal komplett neu gemacht worden hier in Deutschland nach dem Import, weil das kaputt war.
Oh, ist das Leder?
Ja, komplett.
Ah, ich habe es mir vorhin angeguckt. Ich habe mich einerseits gewundert, aber es ist mit sehr viel Sachverstand.
Der Dachhimmel komplett in Alcantara, das ist alles hier in Bremen gemacht worden, Stuhl.
Ah, okay.
Im Sattler.
Weil das sieht top aus. Also ich finde,
ist auch top. Das ist auch genäht, das ist auch exakt wie im Original.
Ja.
Es gibt die ja auch, also man kennt die oft zweifarbig, aber die gab es tatsächlich einfarbig schwarz. Also er war auch einfarbig schwarz vorher.
Mhm. Okay.
Genau. Und der letzte Besitzer jetzt hat noch das Armaturenbrett obendrein neu beledern lassen letztes
Jahr. Ja, extrem komplett aufwendig. Also ich habe mir das angeguckt und war...
Das gab es nicht in Leder.
Ich denke eben, habe ich doch gar nicht in Erinnerung, weil ich kenne das Auto ja noch von damals, tatsächlich schon mal war kurz. Und dann gucke ich rein und denke, oh cool, das Armaturenbrett beledert, das ist mir damals gar nicht aufgefallen. Ja, und dann haben wir es gelöst. Ist aber sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also der Innenraum an sich, ich weiß nicht warum... Ich glaube, auch da, ich habe so eine empfindliche Nase. Der riecht sehr nach Leder, der Innenraum. Und mich hat das irgendwie erinnert an, nagel mich nicht darauf fest, warum, an Computerspielen. Ich glaube, ich hatte früher mal so einen Ledersessel, weißt du, so einen, als Bürostuhl. Und der hat ähnlich gerochen vom Leder her. Deshalb dieser Geruch, ich habe mir in meine Nase reingehalten und hatte irgendwie sofort Computerspielen irgendwie mit Computer in Verbindung gebracht, weil das dieser Ledergeruch war. Okay.
Ja.
Also er riecht innen super. Insgesamt ein Auto für Individualisten, kann man sagen.
Ja, genau. Er hat die letzten Jahre auch einem Volvo-Händler gehört. Und dementsprechend ist er auch gewartet worden bei Volvo.
Mit Sachverstand.
Mit Sachverstand. Und ein Top-Auto ist erst 62.000 gelaufen.
Wie viel Leistung hat sowas?
148 PS hat er. Okay. Aus 2,9 Litern. Das ist ja noch der Euro V6, die letzte Ausbaustufe des Euro V6 ist das.
Ja, dieser Motor, wir haben es immer schon gesagt, darüber müssten wir eigentlich eine Sonderfolge machen, aber die kann auch nicht nur eine Stunde gehen. Weil selbst wenn du alle Autos aufzählst, in denen ein Euro V6 gesteckt hat und in dieser Art und Weise auch, der ist ja auch als Heckmotor und als
Mittelmotor. Der war sogar, also war sogar in der Renault Alpine A310.
Ja, genau.
Als 2.7er aber noch.
Ja. Ja. Der ja ursprünglich mal ein V8 werden sollte.
Ja, genau.
Und dann aus Kostengründen doch nochmal... Zwei Zylinder weniger, aber die Konstruktion war schon fertig. Deshalb ist der Zylinderwinkel der gleiche wie beim V8. Also der typische 90-Grad-Winkel V8, glaube ich. Ne? Ja, ganz schön.
Und dann auf der anderen Seite der Mercedes.
Genau.
E320C, österreichische Auslieferung, 170.000 gelaufen. Der ist Malachitgrün, innen drin Leder, Piniengrün. Also das Leder finde ich gar nicht so besonders. Ich finde, das Besondere ist, dass Mercedes damals die Kunststoffteile alle auch in diesem Grün vorgehalten hatte.
Ja.
Und nicht nur das, sondern du konntest es ja auch in Schwarz bestellen oder in Beige. Ich glaube, Dunkelrot gab es auch. Ne?
Ja, Mittelrot.
Und Blau gab es. Ne?
Ja.
So, also das macht ja, heute gibt es sowas, kennt man gar nicht mehr. Also das ist ja unglaublicher Aufwand von der Herstellung her.
Genau so ist es.
Weil es ist ja nicht nur das Armaturenbrett, sondern auch die Türtafeln, die Seitentafeln, die Mittelkonsole. Es ist ja alles farblich passend.
Ja.
Die Teppichböden sind grün.
Ja.
So, es ist ja so eine grüne Hülle. Und
ich meine, damals wurden die Autos auch, muss man ja sagen, am laufenden Band gebaut.
Ja.
Alles just in time angeliefert. Das weiß ich nicht, ob es damals schon so war, aber eben für das Auto. Und man stellt sich halt vor, keine Ahnung, der montiert das Plastikteil geht kaputt. Da liegt ja nicht daneben noch ein grünes, was er greifen kann. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Also das ist schon enorm aufwendig.
Ja, nicht nur das, sondern dann auch überhaupt, wenn es ausgeliefert ist, du musst ja schon mal 10 Jahre lang alle Ersatzteile liefern können.
So ist es.
Das heißt, du musst die Türtafel in jeder Farbe dann da haben.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Also das ist schon Wahnsinn, was sie damals gemacht haben.
Ja, das stimmt.
Und das ist auch in einer geilen Qualität gewesen, immer noch. Wenn du dich da reinsetzt, gut, der ist auch sehr gepflegt hier innen drin, muss ich sagen.
Also ja,
sieht wirklich gut aus.
Insgesamt ist das ganze Auto ja außerordentlich, denn die Farbe Malachit, also es ist zwei Sachen. Malachitgrün und ein Mopf 2 ist schon mal irgendwie seltsam, weil da kam ja auch gleich Turmalingrün hinterher. Aber das hier ist halt noch ein Malachitgrüner, aber schon Mopf 2. So, und E320. Dann eben auch schon mit dem neuen 5-Gang-Automatikgetriebe, was auch eine coole Kombination ist, muss man sagen, weil man kann den extrem gut und sparsam, aber auch zügig bewegen. Und mit 220 PS ist das schon ein schnelles Auto gewesen damals.
Ja, der ist mit 230 angegeben.
Genau.
Und das war damals, ja, das war ein Wert.
Ja, klar. Ja. Und auf Tacho fährt er denn ja über 240.
Ja.
Und... Ja, und dann diese gesamte Ausstattung, das passt sehr gut zusammen. Dieses piniengrüne Leder zusammen mit Wurzelholz, das ist eine Kombination, das hört sich schon gut an, das ist auch so, wenn man das sieht. Ja, und dann hat er halt alle Ausstattung, die man so braucht und was er halt nicht hat, ist aber auch nicht schlimm, bei der Klimaanlage ist ein Schiebedach.
Ja, hat einer auf Facebook geschrieben, er ist übrigens, auf Facebook ist der Post schon über 30.000 Mal angeklickt Und einer schrieb ja auch, ja, nee, hat kein Schiebedach, hat dies nicht, sonst wäre ich längst auf dem Weg nach Hamburg, bla bla bla. Habe ich nur drunter geschrieben, ja, ist ja auch egal, der Wagen ist genauso richtig, wie er ist, weil es wird jemanden geben, der das genauso zu schätzen weiß, wie es der Erstbesteller sich ja bestellt hat. Der wollte es ja so haben. Und der Wagen war neu so teuer, ob der jetzt noch ein Schiebedach genommen hätte oder nicht, ist ja irrelevant eigentlich.
Ja, ja.
Und ganz ernsthaft.
Ja, es gab ja Leute, die bewusst keins bestellt haben, weil sie da mehr Dachhöhe hatten.
Ja, ich also finde nicht Menschen. Nur das, sondern ich finde immer wieder, wenn ich dann in einem Auto ohne Schiebedach sitze, ich finde das schöner innen drin. Und zwar, weil über dir der Dachhimmel in einem Stück ist und nicht so zerklüftet ist alles. Das stört mich zum Beispiel mein Volvo S90. Ich benutze das ja auch selten, das Schiebedach, ehrlich gesagt.
Ich benutze Schiebedach ja auch nie.
Nee, wirklich selten. So, und das ist ja, das ist ein Glasschiebedach und darunter ist eine Kassette zum Verschieben.
Ja.
Und dann hast du da diesen Rahmen und es sieht so unruhig aus über dir. Weißt du, so zerklüftet, so ein Durcheinander.
Ja.
Und deshalb, ich finde das sogar ganz angenehm, wenn ein Auto kein Schiebedach hat.
Also,
finde ich gut.
Ja, ich finde es bei einem Coupé vor allem und 124er Cabrio, Coupé hat ja auch den Vorteil, dass du wirklich keine B-Säule hast. Du
kannst
und
alles dadurch aufmachen.
Alles aufmachen kannst. Das ist schön, ne? So, um zu cruisen. Also es ist ja auf der Autobahn, so würdest du es ja nie machen.
Nee, nee.
Auf der Landstraße machst du es auch zu.
Nee.
Aber um so ein bisschen zu cruisen, um so ein bisschen die Luft zu spüren, ist das super schön. Und ich finde, bei dieser Konstellation diese Farbgebung einfach sehr interessant, weil es gibt kaum einen zweiten. Deshalb, mich wundert nicht, dass er häufig geklickt wurde, denn jetzt kommt, aufgrund dessen, dass er ja auch ein bisschen Laufleistung hat und auch benutzt wurde, hat er, finde ich, einen Preis, der mega gerechtfertigt ist.
Also wir haben übrigens beide gleich, beide Coupés kosten 19,9.
Ja.
So, also kannst du ja aussuchen, Volvo oder Mercedes.
Ja.
So.
Ja. Ja, und ich finde, zumindest der Mercedes bei dem Volvo kann ich das nicht so genau sagen, weil ich die Ersatzteil-Situation nicht kenne, die würde aber auch nicht schlecht sein. Der Mercedes ist halt extrem alltagstauglich. Ja. Gefallen mir übrigens auch, hinten im Kofferraum liegen die Originalen in einem sehr guten Zustand, muss man sagen.
Gummimatten.
Die man auch nicht mehr kriegt. Und die werden übrigens, also die werden, das muss man sich mal vorstellen, gebrauchte Gummimatten wird richtig Geld für bezahlt.
Weiß ich, klar.
Weil es halt keine mehr in dieser
Qualität gibt. Wie bei den alten Volvos, die Hartschalenmatten, das Gleiche.
Genau.
Wenn du die suchst von 240er.
Ja.
Die neuwertig, wenn die, manchmal gibt es Händler, die haben die neu noch in Folie, also zahlst du irgendwie ein paar hundert Euro für die Matten.
Ja, genau.
Die haben früher 40 Mark gekostet. So.
Ja.
Weil der Mercedes, ja, der hat so ein paar, also der ist in einem guten Zustand. Der ist auch schön dokumentiert, also er hat einen ganzen Leitsordner Unterlagen, das Checkheft ist komplett geführt und so weiter, aber der ist nicht jungfräulich, also der ist schon mal lackiert worden, der hat hinten mal ein paar Krempler gehabt, auch den hat er hier erst gehabt, weil den hat jemand für seinen älteren Vater gekauft, der wollte nochmal so ein Coupé haben und sie haben den, steht ja vorne auf Nummernschildträger drauf, bei Konradsheim gekauft in Wien. Fand ich damals, hatte man mich nach meiner Meinung gefragt, weil ich den Kunden länger kenne. Und ich sagte, ja, schon sportlich der Preis. Also der Wagen hat wesentlich mehr gekostet übrigens. Der hat also mit Import und dann haben sie neue Reifen und das. Das kannte ich gar nicht. Ich hatte eine Rückfahrkamera drin. Und zwar ist die im Rahmen vom Nummernschildhalter hinten. Kann ich natürlich jetzt meinen Garage-Elfenmann-Schildhalter nicht dran machen. Und dann auf dem Spiegel ist eine zweite Spiegelplatte ganz dünn.
Ah,
das siehst du kaum.
Jetzt, pass auf,
und wenn du den Rückwärtsgang einlegst, geht da drin ein Bildschirm an mit Bild.
Witzig, dass, weil ich nämlich eben in dem Auto gesessen habe und ich denke, warum hat er denn hier so ein Kabel am Spiegel? Und da habe ich so gefühlt und denke, hä, hier fehlt aber ein Mikrofon, weil ich bin davon ausgegangen, da hängt jetzt ein Mikrofon.
Nee.
Jetzt hast du es erklärt.
Und das Klasse ist, wenn du machst den Rückwärtsgang rein.
Damit und auf einmal hast du dann Bild.
Und dann hast du, aber nur in der Mitte, links, rechts ist Spiegel und in der Mitte geht der Bildschirm praktisch an und hast das Rückfahrbild.
Ja.
Mit so ein paar Linien da.
Ja, ne? Und ich habe jetzt noch mal eine Sonderfrage.
Ja.
Haben die das eingebaut, nachdem er den Parkrempler hatte oder davor?
Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich danach.
Nee, davor.
Ja?
Ja, davor.
Okay.
Das ist direkt nach dem. Und also insgesamt mit Import, mit allem, dann hier Zulassung, Parkauf 1, das Ding knapp 30.000 gekostet.
Ja.
Und ich habe mir den halt angeguckt und habe gesagt, ja Leute, ich sehe aber eher 19,9 im Verkauf und ist halt so.
Ja, deshalb glaube ich aber auch, wird er schnell weg sein und derjenige, der ihn kauft, kann sich darüber freuen, denn sowas fährt sich toll.
Ja, läuft gut.
So.
Hat noch so Bugs, Zum Beispiel die Öldruckanzeige geht nicht runter. Die geht auf 3 und dann bleibt sie aber auch.
Ja, ist kein Bug. Okay, erzähl weiter.
Sondern, was sonst?
Also,
wahrscheinlich das die Platine hat kaputt.
Nee, das hatte mein E500. Das hatte mein E500 auch. Also, das ist übrigens auch ein Grund, warum man Öldruckanzeigen irgendwann abgeschafft hat, weil sie die Leute einfach nur irritieren. Weil,
nee, normalerweise ist ja, wenn
er wärmer wird, geht er runter im Stand. Genau. Ja. Hat mein 500e, mein erster, den ich hatte, auch nie gemacht. Der war immer voll auf 3.
Der ist immer auf 3. Und die Temperaturanzeige ist meines Erachtens auch ein Stück zu hoch.
Die Außentemperatur?
Nee, die Kühlwassertemperaturanzeige.
Ja, dann kann ich dir,
die sind sonst immer so bei 80 eigentlich festgenagelt gewesen und die ist hier so über 90 eher.
Ja, gut, aber da wirst du jetzt viele Zuschriften kriegen, weil das kann ein, zwei Ursachen haben, aber ich würde mir dann, wenn beides nicht so richtig funktioniert, dann würde ich mir nochmal den unteren Kabelbaum einmal angucken.
Ne, wir haben schon diskutiert, Andreas meint, der hat jetzt zweimal den Fall gehabt mit der Plantide, mit dem Instrument selber. Gar nicht vom Kabelbaum.
Ja, gut, aber das müsste man ja relativ schnell.
Ja, gut, die Bugs hat er, die kauft die nämlich mit, wollte ich nur damit sagen, fertig aus. Scheiße. Jetzt will man den Punkt gar nicht groß.
Ja, wir sind Bugs, ich meine, das Auto hat immer vollen Öldruck und frieren wird man darin nicht. So.
Genau, so, ne? Das kaufst also du das, mit. Ne? Kaufst du mit.
Genau, ne? So, genau, genau.
Ja. Nee, und funktioniert alles, fährt. Und ja, der Herr ist jetzt weit über 80 und fährt es dann doch nicht. Und naja, wie es also ist. Ja. Jetzt wird es halt wieder verkauft und jetzt steht es hier. Und Farbkombi, ja, ist eins mit Anlauf.
Ja, das ist wirklich sehr einzigartig. Ja. Einzigartig und es sieht auch einfach schön aus. Und ist halt nicht diese übliche Farbgebung, die man hat, die ja leider mittlerweile 80-90% der Autos haben. Und,
ja, 199 schwarz-metallig, ja, innen drin Leder-schwarz.
Ja, genau.
Ja. Das ist schon so spät.
Ja, genau.
Nee, das lebt ja davon. Wobei, das Geschäft lebt oft von so Sonderfarben und Sondergeschichten. Aber im Augenblick ist hier ziemlich ruhig, ehrlich gesagt. Also der Oldtimer-Handel, der ist so ein bisschen sehr träge gerade, muss ich sagen. Ne? Aber naja.
Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich glaube, die Menschen haben eine gewisse Kaufzurückhaltung, eine gewisse Vorsicht. Ich merke aber auch, dass Autos auf den Markt kommen. Also wenn man dazu guckt.
Ohne Ende. Mich ruft jeden Tag jemand an, ich werde mit Autos echt zugeschissen, wenn ich wollte.
Ja.
Also es kommt wesentlich mehr auf den Markt, wie weggeht. So, also ja. Im Verkäufermarkt gerade. Ja, aber es ist in anderen Segmenten auch. Ich hatte vorhin einen Kunden hier, der sehr viel mit klassischen Uhren nebenbei dealt, so zum Spaß. Mhm. Der Markt ist auch tot, sagt er, ist komplett platt. Und da haben auch viele Leute richtig viel Geld verbrannt, weil da einiges ein bisschen überhyped war.
Ne? Weiß so. Ich. Gut, das habe ich ja neulich schon mal erwähnt, dass es sich lohnt, auch mal wieder zum Konzessionär zu gehen und nach einer Uhr zu fragen, für die man früher 4 Jahre Lieferzeit hatte.
Ja.
Da gibt es jetzt so das eine oder andere, was so schneller verfügbar ist.
Ja.
Und das ist natürlich immer ein Indikator
auch
dafür.
Was nicht so schnell verfügbar ist, sind übrigens Termine bei der Wachsmafia. Da habe ich bin am Montag, bin ich nach... war am Dienstag. Am Dienstag bin ich zur Wachsmafia selber gefahren, in Hohen Norden, und habe den RAV4 dahin gebracht, weil der Kunde lässt ihn ja komplett konservieren noch.
Mhm.
Und übrigens, ich bin das erste Mal so ein RAV4 so eine lange Strecke gefahren. Es ist ganz ernsthaft, das sind so Tage, wo du dich fragst, ja gut, er hat das ein oder andere Display nicht oder das, aber wo ist denn die Weiterentwicklung? Wo ist sie denn nur? Wo ist sie denn nur? Wo ist die Entwicklung? Dieser RAV4 ist ja komplett nachlackierungsfrei. Der hat eine Top-Innenausstattung, hat Ledersitze, Klimaanlage, funktioniert einwandfrei. Der federt gut, der ist total spritzig, auch auf der Autobahn. Klar, der hat 128 PS und wiegt 1200 Kilo, hat Allradantrieb.
Ja. Ja.
Ist relativ komfortabel, ist total übersichtlich, wenn man so ein bisschen wie Fred Feuerstein so
ja, stimmt.
Aber ich bin damit da hochgefahren über die Autobahn, Landstraße, haben mir gedacht, was ein geiles Auto. Und er hat nichts verbraucht. Die Anzeige hat sich einfach nicht bewegt. Er hat nichts verbraucht.
Naja, fünfter Gang, 120, tschüss. Ne?
Wahnsinnig gutes, also ein richtig, im Sinne des Sinnes, ein gutes Auto. So komplett. Und eins, was alles kann, weil es ist nur 4 Meter lang, kriegst überall einen Parkplatz in der Stadt. Es ist übersichtlich, es ist spritzig, es hat Allradantrieb. Also, ich kannst, und wo ist die Entwicklung hingegangen? Klar, unterwegs hat dann mein Handy geklingelt, huch, ich hatte jetzt keine Freisprecheinrichtung und auch kein Navi in dem Moment. Aber das kann man heutzutage alles lösen. Es gibt nämlich jetzt so DIN-Radios. Ich glaube, von Pioneer hatte ich das hier in einem Auto drin. Du hast einen DIN-Schacht und da fährt ein Bildschirm raus und der Bildschirm ist im Endeffekt nur die Spiegelung vom
Apple CarPlay. Apple CarPlay. Ja, ich weiß. Da ist gar keine Technik mehr hinter. Das Radio ist nur noch halb so lang.
Genau.
Weil das braucht wenig Technik, es spiegelt nur.
Total geil, dann hast du ja alles. Mhm. Und wenn du so ein Ding da einbaust, bist du up to date.
Ja.
Und dann habe ich habe ja was machen lassen, was viele für verrückt halten. Ich hatte mich hier vorhin auch mit dem Volvo-Händler, der war heute schon mal da übrigens, der seine Tasche hier vergessen. Wir hatten uns darüber unterhalten. Ich habe den Volvo S90 konservieren lassen, wo er sagte, das hat auch noch nicht gehört, dass das jemand gemacht hat. Mhm. Überhaupt Konservierung ist so ein Thema, das zeigt wieder, wie wichtig das ist. Da sind ja schon relativ viele Bodenplatten drunter. So aus Verkleidung.
Und als du mal gesagt hast, du hast drunter geguckt, sah alles tippitoppi aus.
Ja, alles, was ich an Metall gesehen
habe. Genau, was du sehen konntest.
Und trotzdem hat er so, da war nichts durchgerostet, aber so kleine Anrostungen überall unter den Platten und so kleine Spots, weißt du. Das hat der Laurenz alles entfernt, händisch, wirklich aufwendig. Mhm. Ist alles konserviert worden, wieder zusammengebaut worden. Mhm. Wahrscheinlich ist es jetzt der einzig konservierte moderne S90, der durch die Gegend fährt. Aber du musst es halt machen. Und ich war, der 4Driver steht ja draußen, da war eine Inspektion, den hat Andreas heute Morgen, samstags morgens netterweise hingestellt wieder. Und mit dem war ich, habe bei Alex Papiere abgeholt, TÜV ist ja abgelaufen, kann ich ja bei Alex machen. Dann haben wir TÜV gemacht und dann Hebebühne. Ich habe seit 2 Jahren nicht mehr unter den Riva drunter geguckt. Und den habe ich damals nach dem Kauf, hat Olli das noch gemacht, von der Blechtrommel konservieren lassen komplett. Mhm. Und Olli hat das damals gemacht mit Tektylwachs. Mhm. Und zwar mit dem Tektylwachs, was, glaube ich, Porsche auch benutzt hat. Bin mir nicht sicher. Stehe ich mit Alex unter dem Fiat Riva und so ein Fiat 500 gammelt eigentlich immer nach ein paar Jahren.
Ja, genau.
Der hat nichts. Nix. Und hinten diese langen Träger, da ist das Wachs, also du siehst halt das Wachs. Und das ist auch immer noch, wenn du es anfasst, leicht weich. Das ist immer noch diese schützende Schicht. Mhm. Und das zeigt aber, wie wichtig so eine Konservierung ist. Und auch dieser Volvo S90. Eigentlich, wenn man sich einen Neuwagen kauft, musst du den sofort zu Laurenz bringen, die Scheiße da abschrauben lassen. Und
Jens, aber kauft doch keiner einen Neuwagen, um den lange zu fahren. Die Leute kaufen so ein Auto, um den 3-4 Jahre zu fahren.
Ja, ich habe einen Kunden, der hat sich einen Toyota Yaris GR gekauft. Und der hat den, jetzt kommt's, anliefern lassen vom Händler direkt, bevor der zugelassen war, war der schon bei der Wachsmafia, ist zerlegt worden, konserviert worden und fertig aus.
Ja, dazu vielleicht nochmal, es ist gerade jetzt noch viel wichtiger geworden, weil in den letzten Jahren durch die ganzen Maßnahmen, die man getroffen hat, um wirklich die letzten Kilometer bzw. auch die letzten Einsparungen in Sachen Verbrauch machen zu können, ist ja häufig eine Unterbodenverkleidung. Das Problem bei Unterbodenverkleidung ist natürlich, dass die Feuchtigkeit da drunter bleibt und es nicht so schnell verdunstet. Und diese Feuchtigkeit schlägt sich dann halt auf alle Teile nieder, die rosten können. Und es ist eben genau das, deshalb habe ich es ja bei der Corvette auch machen lassen, weil ich auch da weiß, diese Autos, auch wenn du sie nur im Sommer fährst, sehen die nach vielen Jahren von unten echt nicht gut aus.
Nicht nur das, sondern diese Verkleidungen bieten auch ganz andere, ganz anderen Sachen Schutz. Wir haben vorne die Verkleidung beim S90 abgebaut.
Ja, war ein Tier wahrscheinlich.
Vor dem Rathaus, da muss ein Tier gelebt haben. Da waren irgendwie 4 Kilo aufgeknackte Nüsse drin und was weiß ich. So hat er mir Laurenz mir ein Bild geschickt. Was da,
welches Jens, Auto ist das denn? Jens, und das bei dir, in dessen Auto ja eigentlich nicht gegessen wird, ne?
Genau, die Frechheit. Wenn ich das Tier erwische, ich lasse es einfach, erschießen.
So. Ja, aber das ist tatsächlich ein Thema heutzutage, diese Verkleidung.
Nee, überhaupt, also die Verkleidung, also Konservierung ist einfach ein wichtiges Thema, um ein Auto zu schützen. Und Alex sagte dann zu mir, ja, den S90, ja, wenn du den dann fährst du den für ewig. Dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht, aber wenn ihn jemand kauft, dann kauft er halt ein konserviertes Auto.
Ja. Ja, mein Gedanke war eben der gleiche, zu sagen,
das
ich will die Corvette ja behalten.
Das ist ja auch ein Werterhalt. Dadurch, Jens, dass du konservierst meiste, und die Kisten nicht weggammeln, erhältst du es ja auch. Also dadurch kann man es ja auch lange nutzen. Es kommt ja eins zum anderen.
Ja, das müssen die Menschen nur kapieren. Und es hat ja heute kaum noch jemand diesen echt einen Ansatz von Dinge müssen lange halten. So.
Doch, finde ich
und,
geil.
Ich wünsche mir das.
Also, was bist du, für ein Auto bist du heute da?
Mit einem neuen Smart.
Ja, der hält im Leben nicht so lange.
Ja, ich habe ihn Jens gerade gezeigt, weil ich ihn davon überzeugen wollte. Ich bin jetzt tatsächlich mal mit dem neuen Smart aus Friedberg nach Hamburg gefahren, und um selber auch noch mal ein bisschen mehr ein Feeling dafür zu kriegen. Ich bin ihm nur einmal kurz bewegt bisher und sonst nur drinnen gesessen. Man muss sich sehr an eine komplett andere Software gewöhnen als Mercedes. Der fühlt sich auch nicht an wie ein Mercedes, ist es auch nicht, ne?
Ist ein Smart.
Was ein bisschen, also so dieses Bevormunden ist ganz interessant. Der hat auch so eine Infrarotkamera, die einen anguckt. Also die ist über dem Lenkrad, die guckt einen an. Und wenn man mit den Augen häufig auf das große Display in der Mitte guckt, dann sagt er einem, bitte aufmerksam sein und so, wo man dann irgendwie denkt, so, ja, okay, ja, danke, ich weiß, ne, so, dankeschön, ne. Und, also, man
aber
muss sich
klar
da,
doch.
Was? Man muss sich halt, genau, aber klar doch, man muss sich halt daran gewöhnen, wie an alle Dinge. Ich finde ihn im Innenraum gut gemacht, Jens findet das nicht so hübsch, also gerade so diese Mittelkonsole, die ja sehr hoch ist, so ansteigend, darunter ist ja ein Fach.
Die ist so hoch, also damit du auch ganz sicher getrennt bist vom Beifahrer.
Ja, sicher getrennt.
So genau. Ist das hier.
Ja.
Wie die ist ja so hoch, wie hoch ist, das ist ja Wahnsinn.
Ja. Und
bis zur Brustwarze.
Und was mir noch aufgefallen ist, also erstmal ist es ein normaler Hashtag, oder was heißt normaler, ist ein Hashtag 3 Premium. Kein Brabus, aber Beschleunigung von den Dingern ist echt krass. Also das ist ja bei den Elektro-Dingern halt immer so. Dingern ist gut, ne? Bei Elektrofahrzeugen immer so.
Nee, es ist, was ich so kacke fand,
ja.
Und der Frank hatte da wenig Gegenargumente hinterher draußen.
Ja.
Es ist ein Auto ohne Identität. Wenn du diesen Autos, wenn du da das Logo zuhältst oder wegmachst, ja, dann kann es irgendwas sein.
Ja.
Aber es gibt keinerlei Markenidentität oder Zugehörigkeit oder sonst irgendwas. Nichts mehr.
Ja.
Es kann ein Beiyang, Qingbong, Plingpang und ein Peng sein.
Ja.
Jetzt ist es zufällig ein Smart.
Ja.
Ja? Ja. So, und innen drin die gleiche Scheiße, wenn du da reinguckst. Das hat mit. Und gut, mir tut es natürlich total weh, weil für mich ist immer noch Smart eine meiner Lieblingsmarken gewesen, ist Reduced to the Max. Ich hatte ja auch zig Smarts. Das hat mit Reduced to the Max nichts zu tun und hat auch mit dem Ur-Smart-Gedanken ja gar nichts zu tun.
Nein.
Ist ja so.
Nein.
Aber tatsächlich hat auch ein Porsche Elektro Taycan nichts mit dem Ur-Porsche-Gedanken zu tun. Also, sorry.
Ja.
Ne? Ist halt nochmal heute so.
Genau.
Müssen wir uns vielleicht ein bisschen, diese ewig gestrigen müssen ja ein bisschen von frei machen. Aber trotzdem kann man einem Auto, auch wenn es halt so eine Elektroschlure ist, der Antriebsstrang ist immer derselbe, ob der in dem Volvo EX30 ist oder in dem Smart oder in zig anderen Geely-Produkten in China, wird überlegt, der gleiche Kram drunter sein. Aber trotzdem kann man der Sache ja eine Markenidentität geben. Das hat man bei Smart nicht hingekriegt.
Richtig gefunden hat man das noch nicht. Man arbeitet dran. Das Auto ist trotzdem gut.
Nee, die sehen ja auch alle. Wie viel gibt es jetzt? 3?
Nee, 2.
Es kommt ja noch ein dritter raus.
Ja, natürlich kommt ein dritter raus. Aber es gibt
irgendwie nur 2. Da gibt es ja schon Bilder von.
Hashtag 1 und Hashtag 3.
Ja. Genau. Und dann gibt es ja Bilder von noch so einem 5er, 2er, 1er,
4er. Ein kleiner SUV, genau.
Ja, aber wenn du die Bilder wiederum...
Also nicht kleiner SUV, sondern
kleines
Gut.
Genau, wenn du den siehst, der hat wiederum gar nichts optisch mit den anderen zu tun. Nichts. Überhaupt nichts damit zu tun. Außer, dass sie alle das gleiche Logo drauf haben.
Ich bin heute Morgen mit meiner Frau unterwegs gewesen. Habe ich dir vorhin erzählt. Strandkorb kaufen. Und auf dem Weg zurück, wenn man einfach mal drauf achtet, und das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, wir haben ja eine Folge gemacht für Future Classics zum Thema Opel Adam. Ich weiß nicht, wie viele Opel Adam ich heute gesehen habe. Und habe dann so mit meiner Frau drüber gesprochen, zu sagen, weil der erste, den wir gesehen haben, der war mit dunkelblau-weißes Dach. Der zweite, den wir gesehen haben, war dieser Chibo, dieser braune. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich das letzte Auto, das diesen Smart-Gedanken hatte. Also jedes Auto gefühlt individuell war. Also so unglaublich viele Unterschiede, weißt du, was ich meine? Diese Individualisierungsmöglichkeit, auch das ist ja ein Smart-Thema gewesen. Durch die lackierbaren Bodypanels, die ja damals dann in verschiedenen Farben verschiedene Kombinationen möglich machten. Und ich finde, das war ja auch eine Markenidentität von Smart, dass du ähnlich wie bei der Uhr damals, eine Swatch, eben sagen konntest, okay, da passt aber jetzt jedes Armband dran, kannst ein grünes dran machen.
Ja.
Ne? Und ja, dieses Thema Individualisierung ist etwas, was mir insgesamt in der Automobilwelt häufig gerade fehlt, weil alles, es ist alles gleich. Jeder Mercedes auch im Moment ist irgendwie alles gleich. Die Individualisierung, die wir zwar anbieten, auch in Sachen Manufaktur, wird relativ wenig genutzt. Dann verwässert sie auch so ein bisschen, weil man dann bestimmten Lackierungen, die eigentlich auch nicht mehr individuell sind, weil wenn du dir jetzt zum Beispiel Manufaktur Grau anguckst, also dieses in Anführungsstrichen ja nicht Metallic, sondern Unigrau, was ja auch fast jeder in seinem Programm hat,
ist VW das günstigste.
Bei Mercedes ist Manufakturlack. Sieht ganz cool aus, kostet viel Geld, aber individuell ist es halt immer noch
nicht. Und Renault geht einen anderen Weg. Bei Renault werden die ganzen alten Kamellen aus dem Regal gezogen. Da bringt man dann R5, oder
mit dem
R5 und jetzt kommt Twingo. Mhm. R4 kommt auch. Mhm. Also Elektroautos, wo dann irgendwie eine Retro-Karosse mehr drauf sitzt. Dem Twingo ist plötzlich ein Viertürer geworden. Und beim Heck sind ihm komplett die Gedanken ausgegangen. Der hat da hinten diese Heckklappe mit diesem schwarzen, so abgesetzt hinter dieses Fenster. Mhm. 1:1 wie ein Honda Z360 Coupé aus den 70er Jahren. 1:1. Habe ich schon verkauft zum Auto, hatte ich schon nicht. Sieht genauso aus. Exakt das gleiche Heck.
Ja, aber ist doch gut, dann kannst du sowas ja auch verkaufen.
Ja, was soll das denn? Auch muss man den immer. Den fällt da nichts mehr ein. Das ist das Problem.
Ja, manches. Ich bin ja nicht. Also bist du grundsätzlich, findest du Retro doof?
Aber pass auf, ich finde zum Beispiel, ein SLS ist auch Retro. Mercedes.
Ja? Ja, ein bisschen ja.
Ja, aber genau, aber das ist richtig gemacht.
Ja.
Da ist es richtig verstanden. Man nimmt einen alten Gedanken, eine alte Form, interpretiert die neu, aber mit neuen Elementen. Und wenn du den SLS anguckst, dann ist es ein würdiger Retro, praktisch ein würdiger Aufguss vom Flügeltürer. Ist es.
Ja.
Hier steht ja einer in Silber. Ich habe mir heute wieder angeguckt, ich habe den umgeparkt. Ja, und muss sagen, was ein geiles Ding vom Design her.
Ja? Hast du damals aber nicht so empfunden, als er kam, glaube ich, ne? Oder so, also hattest
du
nicht so die Aufmerksamkeit?
Nee, du musst, wenn du dir den anschaust und dann nimmst du mal ein Bild vom Flügeltürer von 1955. Mhm. Und guckst dir das an, sagst, ja.
Ja, das selbst, ist schon Proportion.
Die Proportion, selbst man hat versucht, auch dieses, der Kühlergrill, dieses leichte Lächeln, also nicht aggressiv. Mhm. So. Und das ist ein Retro-Gedanke, das finde ich schon ganz, das ist gut gemacht. Mhm. Der Fiat 500 ist auch gut gemacht als Retro-Auto, weil es funktioniert.
Und weißt du, wer eigentlich adaptiert? Auch gut gemacht ist, nur einfach anderthalb Größen zu groß geworden ist, ist ein R5. Ich finde den R5 schon cool, aber das, man glaube, man erschreckt sich, wenn man ihn in Natura sieht, weil das ist eben nicht der kleine Freund.
Nee, ist ein Riesenbomber geworden.
Genau.
Ein Elektrobomber.
Genau.
Wahrscheinlich 2 Tonnen schwer.
Ja, genau. Und ich finde natürlich die optischen Anleihen und das Auto an sich, formal gefällt er mir, aber er ist eben nicht mehr klein und zierlich. Davon müssen wir uns wohl komplett verabschieden. Also das ist das Schlimme. Es sind so viele gute Sachen, die es in Zukunft nicht mehr geben wird. Weil
ja, deshalb Leute, geht jetzt los, kauft euch noch ein paar schöne neuwertige Kleinwagen, stellt die weg. Das ist the future.
Genau. Und ich habe gehört, auch wenn das nur bis zum 30.09. befristet war, ein Paar, da sind immer so Zahlen genannt, das ist immer eine gute Marketinggeschichte, also ein Paar Alpine A110 gibt es noch für die günstige Rate.
Hier Abarth hat doch gerade nachgezogen. Jetzt kriegst du, kannst einen Abarth für 190 Euro leasen ohne Anzahlung.
Ja. Ja, ja, habe ich übrigens, als du mir das gesagt hast, habe ich auch zu meiner Frau gesagt, aber sie braucht es nicht. Aber ja, ich finde so ein Ding ja auch geil. 190 Euro für so ein Auto, ich mag die. Irgendwie ist das alles lässig und cool.
Lässig und cool, ich muss mal Wasser holen.
Ja, hol dir mal ein Wasser. Hol dir mal ein Wasser, dann rede ich weiter über lässig und cool. Nee, ich finde bei so vielen automobilen Formen, die im Moment verloren gehen. Wir haben eben gerade über die beiden Coupés gesprochen. Wo bekommst du denn überhaupt noch so ein richtiges Coupé? Ja? Früher hatte Renault ein Coupé im Programm, Laguna Coupé, wohlgemerkt. Es gab von allen möglichen Marken gab es Coupés. Heute
ist ein Laguna Coupé, hat ganz geile Proportionen, ne? Ist ein hübsches Auto.
Ja, ein verrücktes Auto eigentlich. Ja, ja, ist auch so selten, könnte man mal eine Future Classics Folge drüber machen, glaube ich. Ja, wir haben übrigens am Montag, wir haben es ja auch gepostet, es wird demnächst einen Artikel geben in der Oldtimer Markt. zu dem Thema
Future Classics.
Genau. Und da hatten wir auch ein schönes Auto dabei. Jens hat ihn, glaube ich, gehasst. Aber du hast es vielleicht gemerkt, wenn du dieses Bild oder wenn man diese Bilder, die wir gepostet haben, jeder, der diesen Thunderbird gesehen hat, da waren unheimlich viele, die auf den Wagen reflektiert haben. Ne?
Auch negativ.
Ja, aber positiv.
Auch positiv. Ja. Ein Scheißkarre. Ja, das ist ja auch ein Retro-Auto, wo es komplett schief gegangen ist.
Finde ich nicht.
Komplett schief.
Nee, finde ich nicht. Finde ich nicht. Also, das
weißt du, was das zusammenfassend? Das Auto hat einfach eine total billige Anmutung. Das ist so eine richtige Discount-Karre. Der hat so eine Discount-Anmutung.
Als ja, wenn hast ich recht, mir, da reißt es der V8 auch nicht raus.
Als wenn ich mir einen Ford Thunderbird bei Lidl bestellt hätte. So sieht er aus. Und so fasst er sich auch an, sieht er auch innen drin aus. Lieblos, Großserientechnik reingeklatscht. Da habe ich jetzt da grüne Zeiger auf Großserien, Ford irgendwas, Armaturenbrett. Eine lieblose Discount-Karre ist das. Genau das trifft's. Discount. Discount-Retro-Auto.
Ja, und weißt du, was verrückt? Ja, okay, also da würde ich sogar mitgehen. Also ich finde den Wagen, ja, pass auf, das würde ich mitgehen, was du sagst. Und ich will so noch einen draufsetzen. Ich verstehe auch nicht, wie man das hinbekommt, ein Auto aus Anfang der 2000er, der hat ja einen 8-Zylinder, dass er sich wirklich noch so typisch Ami fährt. Also der, weißt du, das ist nicht, also der 8-Zylinder da drin ist okay, ganz nett, ne? Aber eben auch gar nicht mehr. So, das ist, der ist recht emotionslos im Fahrgefühl.
Im Klang auch alles.
Und
im,
ja, genau. Also, ja, da muss ich dir schon recht geben.
Ich weiß nicht, wie man das Auto cool finden kann. Ist mir ein Rätsel.
Ja, na, gut. Er hat eine klare, langgestreckte Form. Das sieht wirklich auch ordentlich aus. Er hat einen 8-Zylinder. Das klingt ja erstmal nach einer guten Kombination. Aber du hast trotzdem recht, so eine richtige Seele hat er nicht. Und eigentlich, wenn du dir anguckst, wie geil, also jetzt kann man das schlecht vergleichen, aber wie cool halt auch ein Thunderbird aus den 50er, 60er, ja 70er wird schon schwierig, Jahren war. Das waren ja coole Autos damals. Ja, da hast du recht. Da hat man
Der Thunderbird am Anfang war eigentlich eher schon so ein Gegenspieler zu der ersten Corvette. Das ist aber ganz weit auseinander entwickelt hinterher, das Thema. Ja.
Sieht man auch gar nicht mehr, ne? So ein 50er-Jahre Thunderbird. So
das wäre doch Flosse. Was.
Wow.
Ein Mittelmotor Thunderbird. Nein. Ein Mittelmotor Thunderbird, den man von hier aus starten kann, wenn er oben auf der Straße steht.
Ja.
Ah, das wäre was für ein
Frank. Was man ja sagen muss, wenn es um Namen geht, da haben die Amerikaner aber schon die Nase vorn. Ne? Also Thunderbird klingt schon deutlich besser als Jetta. Oder was haben wir noch? Was haben wir noch? Scirocco. Scirocco geht wieder.
Scirocco ist ein heißer Wüstenwind.
Ja.
Wüstenwind ist immer noch besser wie Donnervogel.
Nee, Thunderbird finde ich super. Findest du nicht? Ach, finde ich schon. Also da waren die schon gut.
Thunderbird, weil du Thunderbird aussprichst, ja, aber eigentlich der Amerikaner versteht ja Donnervogel. Das ist wirklich für den Amerikaner so, also wenn wir würden sagen, ich fahre einen Ford Donnervogel. So.
Meinst du das?
Ja, natürlich.
Ja, die so habe ich es noch nie gesehen.
Der ist doch so, das ist doch die englische Sprache. Also, ja. Also, übersetzt, fährst ein Ford Donnervogel. Ja, bist du bescheuert? Ein Ford Donnervogel.
Was ist überhaupt
ein Ein Ford Capri hat jetzt auch wenig mit einer italienischen Insel zu tun, aber fühlt sich auch nicht so an.
Ja, dabei sieht der Manta, zumindest sieht der Manta aus wie ein Manta, ne?
Ein Rochen.
Ja.
Autonamen.
Ja.
Ja,
ist ein anderes Thema. Ja, wobei das eigentlich ganz schön ist. Aber nee,
also diese Veranstaltung für die Oldtimer Markt, das war auf jeden Fall sehr nett. Also es wird sicher eine schöne Ausgabe. Aber der Thunderbird ist da sicher nicht der Sieger der Herzen. Bei der.
Ja, was ich cool fand, wir hatten ja ein CLS dabei, vielen Dank nochmal an Mercedes-Benz Classic und das Museum, beziehungsweise AMG, das war ein CLS 55 AMG und den findet man schon cool, wenn man ihn selber fährt, aber dahinter fahren war cool. Also das ist ja wirklich so ein Auto, bei dem du wirklich einen echten, coolen V8-Sound hinten am Auspuff hörst. Und nichts anderes. Also nicht irgendwie jemand, der sich wer weiß wie viel Gedanken gemacht hat um Sounddesign, sondern da kommt halt hinten alles raus. Und das ist ein mega Klang gewesen. Also der Wagen an sich war schon schön.
Also einer meiner Lieblinge bei der ganzen Geschichte war eigentlich der Peugeot 1007 mit der Schiebetüte. Fand ich schon immer cool.
Ja, was ich daran, also ja, kann ich gut verstehen. Was ich aber daran auch sehr interessant fand, war, dass es halt auch eine Zicke war, weil der hat immer gemacht, was er will, der Wagen, so in mancherlei Hinsicht mit den Türen. Das hat einmal nicht ganz so hingehauen, wie man das gerne machen wollte.
Ich mich erinnere so. Immer an meine Kindheit. In meiner Kindheit fuhr noch VW Fridolins durch die Gegend. Und der VW Fridolin waren ja die Postautos mit der Schiebetür. Und dann die Schiebetür ging auf und der Postbote sprang raus.
Ja, oder UPS heute, ne? Wo du den Leuten auf die kurze Hose gucken kannst.
So. Genau.
Ja, eigentlich eine ganz sympathische Geschichte. Aber trotzdem, so im Detail, und das haben wir uns ja dann auch angeguckt bei dem 1007, die Autos haben, also eine Gemeinsamkeit hatten sowohl der teuerste, nämlich der CLS 55, als auch der 1007. Die ganzen Autos Ende der 90er, Anfang der 2000er haben sowas von beschissene Softlack-Probleme im Innenraum.
Und hey, da hat mich diese Woche einer angerufen, der hätte auch noch eine SLK zu verkaufen. Ja, ein 230er, aber ohne dieses Spoiler-Paket. Der hätte nur einen ganz kleinen Nachteil, innen drin würde alles kleben. Und ich so, habe ich gelacht und ich gesagt, ja, aber ist das Softlack kaputt? Ja, aber sonst wäre das Auto top. Und ich gesagt, ja, dann lass ein Softlack in Ordnung bringen, rufen mich wieder an. Also ich meine.
Ja, und auch da kann ich empfehlen, wählt dann bitte nicht die günstige Variante. Nämlich die günstige Variante ist ja alles auseinanderbauen. Softlack runterlösen und lackieren. Es ist aber kein Softlack dann mehr. Und sieht manchmal okay aus, bei manchen Farben haut es aber nicht so richtig hin. Nicht. Genau, weil Softlack ist ja nicht umsonst da drauf gewesen. Die Optik muss dann halt schon passen. Und deshalb kann ich nur empfehlen, bitte guckt euch das genau an, bevor ihr da irgendwie den günstigen Weg wählt, weil euch jemand verspricht, das sieht danach aus wie neu. Denn das macht man auch nur einmal.
Ja, klar.
Ne? So, und gerade wenn man das alles auseinandergebaut hat. Es ist wirklich, also muss man sagen, das ist das Riesenproblem dieser Fahrzeuge. Softlack ist ein Riesenthema. Und es macht einfach keinen Spaß, wenn die Autos im Innenraum kleben. Das ist auch kein Mangel, mit dem du vielleicht leben kannst, weil der Rest so schön ist. Ne? So wie du das eben gesagt hast. Sonst ist der gut, ja, sonst ist
Ach,
der gut.
Dann hat mir diese Woche noch einer, nachdem ich beim HGP-Golf den Preis ja ein paar Mal gesenkt hatte, rufen da mehrere Leute an. Mhm. Und da schreibt mich einer an und will in Zahlung geben, ich krieg das genau zusammen. So ganz, also es war auf jeden Fall ein Dacia Logi mit über 100.000 Kilometern und dann stand da im Text, nicht unfallfrei, aber gut repariert. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich habe das gelesen und ich so, ja, also ich meine, gucken die Leute eigentlich, was ich hier so mache, was ich im Angebot habe, was soll ich denn mit einem unfallreparierten Dacia Logi anfangen mit 120.000 Kilometern?
Naja, aber du hast den HGP-Golf ja zur Kommission, du kannst ja den Besitzer fragen, ob er nicht Bock hat auf einen Logi.
Das Gespräch will ich mir gar nicht antun.
Ja, das fand ich bei mir, ich habe ja nicht jedes Beispiel gebracht, aber als ich den Smart verkauft habe und ja da drin stehen hatte zum Tausch, also ich, Tausch und Entzahlungnahme möglich. Ne?
Kühlschränke,
ja, also Pferde. Ich hatte ja wirklich Uhren, also und aber auch die Autos, die mir so angeboten wurden, war halt so, wo du gewusst hast, so, ich habe doch jetzt ein richtig cooles Auto und danach habe ich ein bisschen Geld und ein Problem zu Hause stehen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Was soll das?
Ja, genau.
Ne? Man denkt dann immer, da kommt vielleicht was Schönes, aber das, was dir die Menschen dann anbieten, das ist auch gefühlt, ist es dann so, da meldet sich dann jemand, der sagt, oh ja, den Smart finde ich eigentlich ganz gut, aber ich versuche ja seit 2 Jahren hier mein Logi zu verkaufen, geht irgendwie nicht, ne, so. Und kommt dann um die Ecke und sagt, ja, hier, vielleicht wäre das was. Und
ja, ich hatte auch ein paar Mal jetzt so Anfragen, so, ja, ich hätte gern das Auto, aber das müssten sie eventuell, aber das, was er dann abgeben will, ist 20.000 mehr wert, weißt du?
Ja, genau.
Und dann so sagst, so, wie soll das jetzt aussehen? Ja, dann müssen sie mir halt noch 20.000 Euro obendrauf geben. So, hä? Ich löse ja nicht seine Probleme, weißt du? Das ist ja irgendwie Quatsch.
Ja, ne? Ja, gut, klar. Wer natürlich denkt, dass du Autohandel in der Form betreibst, dass dir die Fahrzeuge alle selber gehören. Wenn es ein Geschäft ist, ist es ein Geschäft. Ne? Aber das habe ich ja in meiner Zeit auch erlebt. Es gab auch bei mir Leute, die ein Auto in Zahlung gegeben wenn's haben, was weniger gekostet hat, als das sie gekauft haben.
Wenn es ein Geschäft wäre und so einfach, wer hätte das längst so verkauft?
Ja, genau.
Das
genau,
ist so eine einfache Geschichte.
Ja. Ja, aber das ist schon interessant, was da so passiert.
Deshalb, und dann bietet mir bitte keine Autos mehr an, die ihr schon Monate selber in Mobile und Kleinanzeigen habt, da auch kein Interesse dran.
Nee, gut, das als wenn die Menschen alle das nicht mitkriegen würden oder doof wären, ne?
Nee, also, vor allen Dingen, manchmal sind das ja Autos auch, die schon ein bisschen seltener sind, auch so in diesem klassischen Bereich. Die Leute, die jetzt nach, ich sag jetzt mal, nach einem W123er suchen, haben den eh alle gesehen, wenn der irgendwo inseriert war. Und warum sollte der jetzt zu einem anderen Preis bei mir stehen hinterher? Das ist irgendwie Quatsch.
Ja, was ich auch, das ist vielleicht auch nochmal zwei Worte wert, was ich diese Woche hatte. Auch ein Kollege von mir, der mich ansprach und sagte, ja, hier ein Bekannter von mir will seinen 123er Coupé, den hat er damals als Neuwagen gekauft, will er jetzt verkaufen. So. Schöne Farbkombination, außen blau und innen cremefarbene Velour-Ausstattung, das fand ich ja schon mal ganz nett. 280er, auch eine ganz gute Ausstattung, aber 375.000 Kilometer gelaufen. Ne?
Ja.
Und immer gefahren, ja offensichtlich. Ne?
Ja.
Und dann aber auch eine, also auf jeden Fall eine fünfstellige Summe, ne? Wo ich dann dachte, man will ja niemanden vor den Kopf stoßen, ne? Also auch du willst ja nicht jemanden vor den Kopf stoßen, weil wenn du kein Interesse daran hast, brauchst du ihm jetzt auch nicht sagen, dass seine Kiste nicht das wert ist, was er haben möchte, ne?
Nee.
Oder?
Nee.
Das Doofe ist halt, man wird ja dann oft gefragt, und dann sage ich, nee, lass mal, probier mal so oder so. Und dann, nein, sag mal. Und dann sage ich, ja, wenn ich ehrlich bin, wenn er technisch in Ordnung ist, hart zugelassen ist und keinen offensichtlichen Rost hat, dann 5.000, 6.000 Euro.
Ja.
Und oh, ja, das ist ja Blödsinn. Und denke ich so, ey, du hast mich fünfmal gefragt, ich wollte fünfmal nicht darauf antworten, beim sechsten Mal hast du mich gezwungen und sagst mir jetzt, dass es Blödsinn ist. Das ist meine Markteinschätzung. Das Auto hat 375.000 Kilometer gelaufen und ein 123er Coupé, was im Alltag normal bewegt wurde, kann seltenst, das kann sein, wenn er in Arizona gefahren wurde, dass er rostfrei ist, aber der wird wahrscheinlich schon, keine Ahnung, das dritte Mal die Radläufe gemacht haben. Ja?
Ja.
Sorry, das ist ja kein Auto für einen Sammler oder so, sondern es ist ein Auto für jemanden, der es fahren möchte. Und da musst du dir halt überlegen, wenn das Auto 375 gelaufen hat, wie viel kannst du dafür ausgeben? Und ich will es nochmal sagen, nicht fünfstellig, sonst wie viel.
Geht nee, nicht. Ist doch Quatsch.
So, und genau das Gleiche mit einem 560 SEL. Ich will ihn jetzt nicht zu sehr beschreiben, weil dann wissen die Leute, was es ist. Aber auch da, den habe ich mir angeguckt und wir hatten auch kurz drüber gesprochen, wir beide. Und ich finde ein 560 SEL, gerade eine 300 PS-Variante, irgendwie auch ganz cool so. Das würde ich auch gerne mal fahren. Und dann habe ich mir den angeguckt und jetzt mal ein Beispiel. Ne? Rost unterm Heckscheibenrahmen, der sichtbar ist. Was bedeutet, wenn die Heckscheibe rauskommt, ist der gesamte Rahmen Fritte. Da gibt es auch keinen Teil für, das muss man reparieren. Das ist extrem aufwendig und wenn du Pech hast, geht dir auch noch die Scheibe kaputt beim Ausbau.
Sind schon mal die ersten 5.000 Euro weg.
Whatsoever. Ja. So, außenrum gucke ich mir halt den Lack an, auch mit dem Lackschichtenmesser und merkte gleich, weißt du was, Lackschichtenmesser kannst du eigentlich lassen. Ne? Weil erstmal sieht mein Auge schon, dass das nicht gut ist da hinten auf der Tür. Dann habe ich ein Lackschichtenmesser rangehalten, dann hat er tausender Wert gehabt. Dann bestätigt sich ja das, was du mit dem Auge siehst, ja, dass das Ganze halt gespachtelt ist. Und wenn das so dick gespachtelt ist, dann hat er da halt auch irgendeinen Bums gehabt. So, sonst bräuchtest du nicht so dick spachteln. Dann gucke ich mir so den Rest an, dann hat er hier so ein bisschen Rostansatz, da ein bisschen dies, dann ist er auch, er hat lange draußen gestanden, würde ich sagen, ich kenne auch ein bisschen die Geschichte, ist ein Hamburger Auto, hat an der Alster gestanden, wo du dann sagst, ja, blaues Velour und Sonne, das ist dann halt auch irgendwie nicht mehr so richtig blau, ne? Sondern das kriegt ja dann so einen
Graustich.
Oh, und dann habe ich gedacht, nee, ganz ehrlich, wenn ich den jetzt, nee, ich lasse das auch lieber. Aber auch da, wenn ich, so wie ich dir das Auto gerade beschreibe, ne, das Auto hat 200, keine Ahnung, 270.000 oder so gelaufen. Jetzt mal, wie ich dir das jetzt beschreibe, das Auto, ne? Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich kaufe mir einen, mit dem ich einfach nur fahre und die Sachen, die du gerade dann beschrieben hast, die würde ich machen lassen oder nicht machen lassen, was würdest du jetzt so für einen Wert im Kopf, nur im Kopf, nur so im Kopf dahingesagt?
Wie viele Kilometer gelaufen?
270, 280, so ein bisschen.
weiß nicht, 10.000 Euro. 11.
Ja, und ich finde das schon viel. Weil ich finde das schon viel, weil so ein 560er, ja, wie ich ihn dir eben gerade beschrieben, so wie ich ihn dir eben gerade beschrieben habe, ist ja ein Groschengrab, wenn er nicht wirklich gut gepflegt und viel gefahren wurde. Oder nicht viel gefahren, sondern viel gewartet wurde. So. Aber dann kam halt die Preisvorstellung und die ist das Doppelte von dem, was du gerade gesagt hast. So, und dann, ja, und dann habe ich nur, und dann war es halt auch wieder so, man hat mich da mit großen Augen angeguckt und gesagt, ja, sag doch mal was. Und dann denke ich so, nee, weil es geht mir nicht ums Verhandeln, sondern das ist so weit weg von dem, was es mir wert wäre, ihn für mich zum Fahren zu kaufen.
Nee, das Problem ist ja dann oft, ist ja, wenn man dann vor Ort ist und diese Autos dann die Mängel haben, dann ist nicht nur der Preis weit weg von dem, was man fahren will, sondern auch der Zustand.
Genau. Ja, genau, exakt.
Man hat ja gar keinen Bock dann da drauf, so. Weißt genau, boah, dann fällt mir hinter die Heckscheibe raus, wenn ich mal zu Mr. Bosch fahre, weißt du, weil eh schon alles vergammelt. Macht ja keinen Spaß.
Nee, genau. Das ist ja Quatsch. Nee, exakt, exakt. Und jetzt, so doof das ist.
Und da ist ja der Preis dadurch, dann sekundär.
So, genau, und so doof das ist, es gibt ja, es ist ja nicht so, dass es nur das eine Auto gibt, sondern es gibt ja viele. So, und,
ja, wobei, 300 PS ist schon sehr schwer zu finden, ein echter.
Ja.
Also oft steht das ja nur in den Anzeigen drin.
Ja, und nee, ist ein echter.
Tatsächlich ist es dann aber ein 279 PS Auto, ne?
Ja, genau.
Aber der 300 PS, der Motor ist ja schon geil, also schon richtig Wumms. Schon
da passiert.
Drehmoment, ne?
Da, also, genau,
da passiert. Die Räder durchdrehen.
Genau, da passiert schon was. Und deshalb war ich auch interessiert an dem Auto, gar keine Frage. Aber mir ist es dann am Ende dann doch unterm Strich nicht der Zustand, den man gerne haben möchte. Und wenn man auch da, das muss man ja wirklich sagen, wenn du in dem Zustand mit dem Auto irgendwo hinfährst, mit dem Auto kennen sich alle aus, die wissen alle, wo sie gucken müssen. Und wenn die den Rost an der Heckscheibe sehen, obwohl die Klappe hinten zu ist, dann weißt du ja auch, was da los ist.
Ja, ja.
Du weißt, was ich meine, ne? Das ist also für diejenigen, die das nicht kennen, googelt mal bitte Rost Heckscheibe W126. Wenn du das siehst, was passiert, also du siehst ein bisschen Rost unter der Dichtung. Das ist aber dann schon echt spät. Weil
die ist ja durch.
Und wenn du
was die Leute nie verstehen, ist, wenn du so einen Rostpickel irgendwo siehst, dann ist dahinter ja nichts mehr. Sonst wäre der nicht der Pickel. Weißt du?
Ja,
sondern
ja.
Das ist ja durchgerostet in dem Moment. Mhm. Das sind ja immer so, die da sagen, ach, die meinen die kleine Anrostung. Nee, das ist eine Durchrostung, das ist keine kleine Anrostung.
Nee, wenn die Leute schreiben, hat ein bisschen Rost, aber keine Löcher oder nicht durchgerostet, wo du dann denkst, ja, weil der Lack das zusammenhält oder was?
Genau.
Ne?
Genau.
Das ist, hast du recht.
Ah, ich habe übrigens einen neuen Traumwagen.
Nicht dein Ernst.
Wirklich seit nach langen Jahren Neuwagen. Ich sehe den das erste Mal auf einem Bild und bin schockverliebt. Jetzt fragst du, was das ist, ne?
Ja, ich will nicht das wirklich hören. Wollen unsere Hörer das jetzt wirklich hören? Gibt es doch wieder irgendwie einen neuen schönen Volvo mit Verbrenner oder was?
Nee, ein Ferrari. Dieser Ferrari Dodici Cilindri. Dieser 12-Zylinder,
ja.
Dieses neue Coupé. Ist der atemraubend schön. Ey, ich kriege mich gar nicht mehr ein. Der war jetzt überall, wahrscheinlich ist das gleiche Auto, was dann alle Tester mal fahren durften irgendwie. Scheinbar hat einer geschrieben, wohl in Luxemburg haben sie es
präsentiert. Retro.
Hm? Ja, schon eine Art Retro auch, aber eigentlich gar nicht so genau. Wenn du es genau anguckst, nicht so, das Wahnsinnsauto. Und dieses Präsentationsmodell, was in den ganzen Zeitungen ist, ist ja in so einem Goldgelb-Metallic.
Ja.
Und der hat innen drin grüne Ledersitze.
Mhm.
Ich war im Konfigurator, habe die Farbkombi gar nicht so schnell gefunden, ehrlich gesagt. Das Auto ist einfach nur schön. Und zwar die Sache an sich, es ist ein 12er Saugmotor, ohne jegliche Zwangsbeatmung.
Das kann schon mal gar nicht so schlecht sein, wenn der Ferrari draufsteht.
Nee, das Ding hat 800 PS, was ja ganz krank ist eigentlich. Die bräuchte ich gar nicht. Das Frontdesign ist inspiriert vom Daytona Plexi, also von der Plexiglas-Variante des Daytona Coupés. Und diese ganze Silhouette mit diesem recht weit nach hinten, eigentlich ist es ein Front-Mittelmotor-Auto natürlich, mit diesem nach hinten gerückten Glashaus praktisch, also mit dem
Greenhouse.
Es ist einfach unglaublich. Und viele finden das Heck ja komisch. man aus dem Dach diese zwei Linien kommen, es ist mega. Es ist einfach nur mega, das Auto. Ich hätte nicht gedacht, nach den letzten Jahren, so habe ich immer gesagt, boah, guck mal, neuer Ferrari. Ich bin ja ein großer, eins meiner Traumautos für ein Ferrari 400. Und ein Daytona Coupé ist ja eh unerreichbar, ist ja eins der schönsten Autos überhaupt. Erst recht mit den breiteren Felgen, also wenn du die Zentralverschlüsse da fast hinten rausgucken aus diesem sexy Hintern. Und jahrelang kamen immer so 12-Zünder Coupés raus. Ich meine, ja, ist ja toll. Und plötzlich kommt dieses Auto raus und ich fühle mich wieder wie, ich so, das gibt's doch gar nicht.
Ja, und andererseits hat man das Gefühl, es ist wahrscheinlich der letzte seiner Art auch. Ne?
Also
auch
wahrscheinlich, das ist ja aber so. Es ist einfach nur schön, der Wagen. Ja. Also den würde ich gerne besitzen.
Ja, du hast recht. Ich mag auch die Farbgebung sehr gerne. Ich finde die Farbe sensationell gut bei dem Ding.
Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt in diesem Gold fahren wollen würde mit grünem Leder. Ja? Ich würde auch eine ganz klasse, nie.
Meine Meinung kennst du dazu?
Ich hätte gerne diese meine klassische Lieblingsvariante für den frühen 400er ist ja so ein helles Blau Metallic mit beigebraunem Leder innen drin. Das wäre meine Kombination für das Auto. Du kannst da so geile Extras auch wählen, wenn du in den Konfigurator gehst, mit dem Innenraum, mit dem Leder und so, ganz richtig geil machen.
Ja, weiß ich. Das habe ich neulich nicht bei dem Auto, aber ich habe es beim anderen Ferrari mal gemacht. Oh. Es gibt schon Konfiguratoren, die richtig Spaß machen. Ne? Vor allem, weil du da ja wirklich jede Naht und so kannst du selber bestimmen.
Die Farben der Nähte bestimmen.
Ja. Ich frage mich dann immer, ob es dann wirklich geht, aber anbieten tun sie es.
Ja. Gut, das Auto kostet auch 380.000 Euro. Aber es ist einfach...
Kann man leasen.
Ja, ich kann mir das gar nicht leisten. Also auch die Leasingrate würde ich mir nicht leisten können. Aber das Auto ist einfach nur schön. Das ist einfach so ein Traumauto mal wieder. Das gab es lange nicht mehr für mich. So ein Neuwagen, du siehst so eine Zeitschrift und vorne ist so ein Auto drauf und sagst, es ist ein Traumauto. Und das ist das. Es ist ein richtiges Traumauto. So schön. Also kann Leute bei Ferrari, ne? Ach, das habt ihr gut gemacht. Toll. Richtig toll.
Stimmt. Ich sehe ihn immer nur mit dieser Front und man hat sofort diese Assoziation zum Daytona.
Ja, und jetzt kommt es.
Sieht so schön aus.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja nicht aggressiv. Es ist eben nicht überzeichnet aggressiv mit irgendwelchen aufgeblähten Nüstern und hier noch eine Linie, sondern ist es ja gar nicht.
Es sieht auch nicht so aus, wie man Ferrari immer so dieses Austrainierte, so sieht er nicht aus, ne? Sondern es ist halt so ein richtiges Auto zum Liebhaben.
Ja, aber es ist mehr als austrainiert, davon mal ganz abgesehen.
Ja, gut, klar, der kann schon was.
Der kann schon was, ne?
Gut. Ach, herrlich. Ja, ich habe schon ein Quartett in den Händen, heute mal wieder so ein rechteckiges, weißt du? Also rechteckiges, hätte ich fast gesagt, die Querkarte. Ja. Vorne, die erste Karte ist ein Camargue, den ziehst du nicht. Wollen wir mal gucken, was da so drin steckt. Ich glaube, das ist auch ein Traumauto-Quartett, wenn ich ehrlich bin. Wie wär's? Heute könntest du ja mal versuchen, nur eine Karte zu ziehen. Er packt's weg. Kann man das erraten?
Das ist... Also, es ist... Die Modellbezeichnung ist falsch hier. Die kann man so nicht erraten. Ich muss einen Tipp geben, ne? Der hatte so ein Auto. Wenn Herbert von Karajan einkaufen fährt. Seiner war übrigens rot.
Ist es ein Italiener?
Nein.
Ein deutsches Auto?
Ja.
Ist es ein BMW?
Nein.
Mercedes?
Nein.
Porsche?
Ja.
.914?
Nein.
.911?
Im weitesten Sinne ja.
Also .912?
Nein.
Ah, .930 Turbo?
Nein. Den hat er danach gehabt.
Es, im weitesten Sinne ist es ein 911er.
Ja, ja.
Aber
ja,
er trägt... Achso, ein 911 RS.
Ja.
RSR.
Ja, also pass auf.
Ja, bitte.
Du hast recht, ja. Hier steht Porsche Carrera RSR. Ach. Das ist natürlich Quatsch, weil es ist ein RS 3.0.
Ja.
RSR ist nur die Rennvariante gewesen. Das, genau so, ist der geilste Elfer, den es für mich jemals gab. Und in Weiß hat ihn übrigens Reinhard May gefahren. Und es gibt eine Automotoren, die Automotoren Sport ist vom 11. Mai 1974, wo dieses Auto präsentiert wird. In die habe ich dreimal die Zeitung. Die ist ganz Himmel, das ist der Himmel hellblau. Die hatten irgendwo eine Strecke mit einer Kurve, wo die Autos so halb drüber flogen. Mhm. Und du siehst auf diesem Titelbild diesen weißen RS 3.0 über diese Kuppe kommen. Ich glaube, mit dem Tester Michael Melin damals. Es ist der geilste Porsche ever. Er mutet ja turbobreit an, ist aber eine ganz andere Breite und Form. Also hat mit Turbo nichts zu tun. Wenn du hinguckst, hat er noch einen Blechspiegel. Also ist er noch, er basiert ja auf dem Carrera 2.7 mit RS-Motor eigentlich. Und mit Blechspiegel, also Baujahr 74 und ein schwarzer Blechspiegel, letztes Baujahr. Und dann ist es eine Leichtbauvariante mit 230 PS mit der Bremsanlage aus dem Porsche 917.
Boah.
Das Auto ist irrsinnig teuer im Unterhalt. Also gut, kostet auch heute Millionen, wenn so ein Ding auf einer Auktion mal auftaucht.
Ja, vorausgesetzt ist ein
Das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Ja. Du hast ja diese goldenen, die hat ja grundsätzlich goldene Schriftzüge und hat ja vorne auch kein Porsche-Logo auf der Haube, sondern nur ein Schriftzug. Und diese, immer wenn diese Autos restauriert werden, wird das zu 90% falsch gemacht, dann sind die Schriftzüge auch Gold. Aber die haben eine ganz dünne schwarze Outline, das macht nie einer nach. Und hier vorne steht eine Motorhaube, also Fronthaube, eine alte. Das ist eine echte RSR-Haube von Dörren Döring. Die sind damit in Nürburgring in den Zaun geballert mit dem Auto. Der wurde bei Max und Moritz Porsche damals noch bestellt. Und die Haube steht hier. Die ist aus Kunststoff. Und die hat den Schriftzug noch richtig drauf, weil das ist noch der
alte. Jens stand damals hinterm Zaun und hatte einen 13er Schlüssel dabei und hat die dann ganz schnell losgeschraubt.
Genau, so ähnlich. Nee, die Haube, weißt du, wo ich die Haube her habe? Habe ich es mir erzählt? Habe ich das meinem Podcast erzählt auch?
Ja, ja.
Habe ich erzählt? Nein, auf der Fuchsfelgenkeller
früher. Ja.
Der hat die in eBay gehabt. Und ich habe die Haube gekauft und habe dann, weil der, ich glaube, der Dören war zuletzt gestorben und die Witwe hat alle eine Garage mit Fuchsfelgen an den Keller verkauft, da war die Haube nämlich dabei. Dann habe ich die Haube gekauft und dann bin ich über Weihnachten mit Andrea zur Familie in Siegerland und habe schon einen VW-Kombi mitgenommen.
Wir müssen noch was abholen.
Genau, richtig.
Ja,
geil. Ja. Und genau so, wie er hier auf dem Bild ist, das könnte auch das ist auch das Auto, SAY2511.
Das ist der aus dem Test.
Das ist der auf dem Test ist aus der Automotor. Und der Herbert von Karajan hatte einen roten mit goldenen Outlines. Und der ist vor ein paar Jahren mal, gab es einen ganz kurzen Bericht in der Zeitschrift, das ist auch schon 10, 15 Jahre her wahrscheinlich. Der war wohl ist aus Japan zurückgekommen, ist hier irgendwie versteigert worden.
Ah, cool. Ja. Aber du hast recht, das ist, also was mir.
Steht das Gewicht eigentlich da?
Deins?
Nee, das nicht meins, das vom Auto.
Nee.
Das Auto wiegt ja unter einer Tonne. Und hat 230 PS. Also das ist schon ein 5-Sekunden-Auto gewesen, 1974, also vor 50 Jahren.
Ja, ja. Okay. Ja.
Und gerade ist einer in der Auktion gewesen, es gab ja eine Rennserie dazu, diese iRock-Serie in Amerika, wo die alle so Bonbonfarben hatten. Das ist ja eigentlich auch die Rennvariante vom RS3.0, die hießen dann RSR. Und so ein iRock ist gerade in irgendeiner Auktion gewesen, weiß nicht, 2-3 Millionen kostet so ein Auto, keine Ahnung.
Ja, Wahnsinn. Ja. Aber das sind doch auch die, die gerne mal gefälscht worden, ne?
Weiß ich nicht, sind die gefälscht worden? Ja. Wahrscheinlich schon, wie alle Porsche.
Was mir gar nicht...
Du kannst es ja gar nicht fälschen. Weißt du, wenn du losgehst und willst erstmal eine Porsche 917 Bremsanlage kaufen, da ist ja schon der Drops gelutscht eigentlich.
Ja, was ich interessant finde, was du eben angesprochen hast auf dem Bild, fällt mir das auch erst auf den zweiten Blick auf. Und ich habe es dann aber auch in der Natura nie so gesehen, dass die vorne diesen Porsche-Schriftzug auf der Haube hatten und kein Logo, wie man das irgendwie gewohnt ist. Also ist ja einfach auch mal anders, ne? So.
Ja, genau.
So blöd das ist, sorry. Also auf dem Porsche braucht man ja nicht Porsche raufschreiben. Was ich meine? Ja. Naja.
So geil, ne? Carrera RS3.0, das ist echt ein Traum. Das ist der für mich, das ist der 911er für mich. Nee, nicht nur, weil er so selten ist, sondern auch optisch finde ich ihn am schönsten.
Halten Sie die Karten, ich ziehe jetzt eine. Und jetzt darfst du mal wieder ein bisschen raten. So, ich nehme mal einen von hinten.
Ich weiß es noch. Ich glaube, das war die Ausgabe 8, Mai 74, 11. Mai 74.
Ich sage, Schiede. Ich versuche das mal nicht so einfach zu machen, ne? Also ich könnte dir einfache Tipps darüber geben. An diesem Auto sind mindestens 4 Tuning-Teile, die einen Trend gesetzt haben dann. Mehr Tuning in einem Werksmodell, möchte ich behaupten, hat es optisch nicht gegeben in den 70ern.
Ist das ein deutsches Auto?
Ja.
Ein Ford?
Nein.
Ein Opel?
Nein.
BMW?
Ja.
3 Liter CSL Bettmobil.
Ja. Und zwar hier eigentlich ein geiles Bild, weil er weiß ist.
Also
und jetzt kommt's. Also, Dachspoiler, richtig fetter Dachspoiler. Heckspoiler, und der ist auch, also viel größer kann er nicht sein, bei so einem Auto mit Stufenheck.
Windsplitz auf der Haube.
Windsplitz auf der Haube, diese Gummilippen links und rechts. Und Frontspoiler.
Nee, also, es geht noch weiter. Frontspoiler, keine Stoßstangen und Radlaufchrom.
Stimmt, ja. Du sagst Radlaufchrom als Verbreiterung.
Ja. Ne? Radlaufchrom,
ja? Wie geil.
Und bunte Streifen hat er auch noch.
Ja.
Und ganz geil, das sieht immer aus, als wäre es nämlich falsch. Schweller und Heckabschluss matt schwarz.
Ja.
So hat man noch früher immer, wenn irgendwo einer ein Auto billig repariert hat.
Ja. Mit irgendwann Rallye-Schwarz.
Ja, immer unten die Schweller und hinten war alles matt schwarz, weißt du, okay, da war Rost, haben wir gerade zusammengeklebt und schwarz drüber gemalt. So sieht er aus.
Ja.
Und dann hat er schon Kreuzspeicher, hätte man fast gesagt, so eine BBS-Felge. Kann man auch gar nicht bezahlen.
So eine normale BBS, ne?
Ja, so einen echten 3 Liter CSL. Nee. Hier in Weiß sieht er mit, den gab es ja auch in so einem Neongelb, ne? Auch ganz hart.
Ja, stimmt, ja. Ganz hart. Ja, die Farbe hat man ja dann immer mal wieder
belegt. Aber du musst mal die Relation sehen. Der hat ja 35.700 Mark gekostet. Das war ja schon teuer.
Oh, das war aber noch viel billiger als der neue RSR.
Das ist der Punkt.
Oh.
Das ist der Punkt.
Ja,
der RSR hat 45.000 gekostet.
Jo.
Das ist 10.000 mehr.
Jo.
Das heißt, der hat 30%
mehr. Zeig mal die Wertunterschiede. Lies mal, was hat der an Höchstgeschwindigkeit?
220.
Echt nur?
Ja.
Okay, der Porsche 240. Okay, ja. Dann
206 PS, der Porsche 230.
Mhm. Und Umin?
5600, Umin.
Umin. Und er hat ja 6280.
Mindestens, Minimum. Wenn das überhaupt der richtige Wert ist.
Ne? Ja, aber krass, ne? Dass so ein Batmobil, der so krawallig aussah, doch nochmal echt weit entfernt war von einem RSR, ne?
Ja, aber
RS,
trotzdem,
sorry.
Ja, natürlich, klar. Also kannst du nicht. Ein Porsche Carrera RS 3.0 ist eine andere Liga.
Ja, ist echt Endstufe, ne?
Ja.
Aber weißt du, was ich auch verrückt finde, weil hier ja so Fahrzeugpreise dabei stehen, ne? Und nur mal ein Gefühl zu haben. Also, haben wir eben gerade gesagt, nur um nochmal ein Gefühl zu haben. Der Porsche, 45.000 Mark. Das klingt übrigens echt wenig, ne? Das wären 22.000 Euro. Stimmt natürlich nicht. Inflationsbereinigt, muss man schon sehen. 35.700 dazu, also wirklich, ja, schlappe 10.000 Mark weniger hat der 3 Liter CSL gekostet. Und jetzt kommt's. Was hat der Karmark gekostet, Jens?
100.000 Mark.
209.000.
Ja, klar.
Da muss man sich mal vorstellen, wie viel Geld das war. Also du konntest 1, 2, 3, 4, ja, also pass auf, du konntest 4 Carrera RS und einen BMW 3 Liter CSL kaufen für den Preis von einem Rolls-Royce Karmark.
Wahnsinn.
Und jetzt musst du dir die Frage stellen, welche hättest du lieber in der Garage? 4 RS und einen CSL oder einen Karmark?
Scheiße. Also ich mache mir hier Inflationsrechner, 45.000 D-Mark.
Mhm. Da musst du wahrscheinlich 1975 eingeben oder so, oder 74, wann war das?
74 war der Porsche. Mhm. Wären heute in Euro umgerechnet, also jetzt neu, 45.000 Mark aus dem Jahr 74 entspricht dem Euro-Wert von 81.379.
Würden wir kaufen, ne?
Ja. Du musst überlegen, der Wert, ja natürlich, klar.
Ja. Und jetzt, klares Ja.
209.000.
Klares Ja.
209.000 D-Mark. entspricht 377.960 Euro. Wie billig ein Porsche war.
Ja, finde ich.
Ja.
Ja.
Im Verhältnis, ne?
Ja.
377.000 Euro wundert mich jetzt gar nicht, weil wir haben gerade gesagt, der Ferrari kostet 385.000 Euro, weißt du?
Ja, genau.
Also, wobei ich nicht vergessen darf, ein Camargue fährt eine Glückgas 180. Habe ich ja schon verkauft, Camargue.
Ja, ich finde nur...
Camargue ist auch ein geiles Auto, ne? Pininfarina-Karosserie. Und wenn du ein Ferrari 400 und ein Camargue nebeneinander stellst, ein Profil, eins zu eins dasselbe. Mhm. Nur in viel größer, in XXL dann. Mhm. Camargue ist geil. Ich habe meinen weißen Camargue mit blauem Leder gehandelt in der Garage, in der alten noch.
Aber auch lange nicht mehr, ne? Also sowas.
Nein, findest du auch gar nicht. Das ist ja heute, ist auch, das, damals war das auch noch nicht so teuer. Heute ist das, kannst du Camargue ganz recht bezahlen. Und Camargue ist ja ein komplettes Handarbeitsauto auch gewesen, ne?
Ja, deshalb war er sicherlich auch so teuer, aber einfach mal, um diese Welten zu verstehen. Ich meine, so ein Porsche war ja dann also im Verhältnis offensichtlich ja, wenn man es voll drauf angelegt hat, bezahlbar. Nicht falsch verstehen.
Genau.
Ja?
Genau.
Ja.
Der BMW auch.
Ja. Das ist echt krass, ne? wenn man sich so vorstellt, also wenn ich mir so vorstelle, es würde Bilder geben von meinem Vater mit so einem 3-Liter CSL. Wo man so denkt, so, oh Gott, damals, da brauchst du bestimmt, also damals bestimmt Selbstvertrauen mit so einem Auto, oder?
Ja, wobei, ja,
gut, ja, also der CSL meine ich vor allem.
Limitierte,
ne?
Sportautos gewesen, viele gab es ja nicht.
Nee.
So, also stimmt. Ein paar hundert Stück, die gebaut haben.
Ja, stimmt. Aber schon wirklich, das, was ich gerade gesagt habe, umschreibt das ja gut. Ne? Der Wagen war ja wirklich komplett optisch aufgerüstet. Also den haben sie wirklich.
Ja,
und auch dass sie da die. Auch. Ich weiß gar nicht, lässt man die heute dran, diese Chrom?
Die gehören dran.
Ja, ne? Original. Die hatten einfach keine andere Idee, um die größere Räder darunter zu kriegen. Ich sag das.
Der hat ja nicht mal größere Räder gehabt. Großartig.
Ja.
Ich weiß nicht, warum der Gradlauf Chrom hat. Das technischen Grund gibt es sicher keinen.
Ja,
garantiert nicht, weil es gab ja längst, wenn er die Kotflügelbereitung dran schrauben können, wo das Problem.
Ja. Bisschen crazy, ne? Also ja. Diese Gesamtkomst, wenn du das nicht wüsstest und du würdest den irgendwo sehen, würdest du sagen,
wer hat sich das denn
ja, und dann noch dazu diese Gummilippen auf den Kotflügeln.
Diese Windsplits.
Ja,
die bringen ja was.
Ja, wenn die so viel bringen würden, hätten andere Autos die auch gehabt. Ja, ich kenne die sonst auch nur vom Manta.
Ist ja Aerodramatik.
Ja, genau. Ist aber auch nur bei den beiden Autos, ne?
Ja. Ist ja ähnlich mit der Front und so. Naja. Doppelscheinwerfer.
Gut, alles klar. Ich würde sagen, vielen Dank, Jens, dass du doch so lange durchgehalten hast, obwohl du vorhin gesagt hast, also muss man echt sagen, hier, Jens hat eben noch einen Red Bull getrunken, der hat es echt gebracht. Der hat vorhin schon gegähnt und jetzt...
Ja, guck mal, jetzt ist 4 Uhr. Ich war heute Morgen um 8 Uhr schon hier.
Ja.
Auch, ne? Da hast du noch geschlafen.
Was machst du jetzt noch?
Nach Hause fahren.
Ich habe um 8 Uhr übrigens nicht geschlafen, weil ich, hab dir ja gesagt, ich bin nach Buxtehude gefahren, um mir einen Strandkorb zu kaufen. Das ist auch voll oldschool, ne?
Oder? Nee, ich weiß nicht, ob das oldschool ist. Das ist einfach nur komisch.
Ja.
Weißt du, wenn ich am Meer wohnen würde und hätte ein Grundstück mit Wasserblick und würde mir einen Strandkorb kaufen, würde ich noch verstehen. Aber du stellst dir einen reinstädtigen Garten.
Ja, klar.
Ja, ist total bescheuert. Und vor dem Haus steht eine Corvette, die man fernsteuert. Das ist Ensemble, du musst in meinem Kopf zusammen. So, was?
Ja, aber das ist bei mir schon immer so gewesen. Ich bin auch so ein
Kombination von Frank hat mir das vorhin noch erzählt. Ich erzähle das mal kurz.
Ja.
Frank hat sich natürlich auch einen Strandkorb bestellt mit Sitzheizung.
Ja, geil. Ja, was denn? Super cool.
Also Frank sitzt in Rahlstedt im Garten im Strandkorb mit Sitzheizung und drückt auf den Knopf und lässt die Corvette an. Das stelle ich mir gerade so vor. So kann es ja passieren.
Ja klar, also ich finde den Gedanken jetzt gar nicht. Passieren. Ich finde den Gedanken gar nicht so abwegig.
Alter, also deshalb Strandkorb in Rahlstedt, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Du.
Ich weiß nicht, ob das oldschool ist. Ich kann das nicht beurteilen.
Du.
Ich finde es strange.
Ja. Meine Frau kam mit der Idee und...
Buxtehude ist jetzt auch nicht am Meer.
Nee, aber da gibt's muss ich mal Werbung für machen, da gibt es die Strandkorb-Manufaktur.
Werbung, ach so.
Und die machen richtig,
richtig
coole
wir
Sachen.
Wir wollten unseren Podcast monetarisieren und würden ja auch gerne Werbung machen.
Habe ich dir übrigens was weitergeleitet.
Ja, wir würden auch gerne Werbung machen. Das heißt... Also hier bei VW, Mercedes-Benz in den Chefetagen, wenn ihr euch angesprochen fühlt, ruft uns an. Wir könnten unseren Podcast kaufen, meine Folge. So, oder? Wie machen wir das?
Ja, wir sind da.
Also wir haben uns damit auseinandergesetzt. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Podcasts zu monetarisieren. Wir wollen ins Direktmarketing gehen sozusagen. Also ist jetzt kein Scherz. Man kann wirklich, wir überlegen, ob jemand da draußen von den Zuhörern sagt, ey, coole Idee, ich würde gerne Werbung machen in dem Podcast. Wir haben ja fette Reichweite, die werden wir den Leuten dann auch mitteilen.
Vor allem im Automotive-Bereich.
Man darf ja, wir sind ja im Automotive-Bereich.
Das trifft halt die Leute, die auch Bock drauf haben.
Ja, genau, also. Wir sind ja im Automotive-Bereich. Ja. Das ist ja Werbung ohne Streuverlust. Weil ja. Wenn ja. wir hier Werbung für irgendeinen Autoscheiß machen, hören ja nur Autobekloppte zu da draußen.
Genau.
Und da sind wir in den Charts immer in den Top 10 ganz oben.
Und idealerweise, genau, und idealerweise sind das sogar Produkte, die wir geil finden.
Ja, wenn wir es nicht geil finden.
Wir müssen wenn wir es nicht geil finden, wird es teurer.
Nee, kann ja sein, dass ich das dann zerreiße. Müsst ihr euch schon, überlegen, dass das, ob ihr euch darauf einlassen wollt.
Ja.
Ne? Also smart. Wenn ihr Werbung hier machen wollt, dann habt ihr ein Problem.
Ja. Ja, also wir können ja beispielsweise, also so ganz unterschwellig, also wir können ja zum Beispiel Werbung machen für einen Hustenbonbon, ohne was zu sagen, einfach nur eine Folge ohne Husten.
Nee, ich lutsche ja immer Bronchikum, die sind wirklich gut.
Ja, merkt man gar nicht.
Nee, hab ich auch, die sind.
Gut, also, dann
wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir freuen uns auf eure Werbeanfragen. Tschüss.
Ciao, tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.